Hallo, schön, dass ihr da seid bei Mal eben entdeckt. Ich bin Svane und ich möchte wissen, was Menschen, die im und rund um den wissenschaftlichen Bereich arbeiten oder die sich einfach für ein ganz spezielles Thema interessieren, begeistert und antreibt. In dieser Folge ist Saskia Helm zu Gast. Sie ist begeistert von der Natur, begeistert von Insekten und kann diese Begeisterung, wie ich es miterlebt habe, wunderbar weitergeben. Und wie es nicht besser kommen könnte, hat sie das Ganze auch noch zu ihrem Beruf gemacht. Bei der NUA, der Natur- und Umweltschutzakademie Nordrhein-Westfalen, können andere Naturbegeisterte Zertifikatslehrgänge machen und sich zu Artenkennerinnen ausbilden lassen. Saskia erzählt uns in dieser Folge, warum uns Marienkäfer so sympathisch sind, wie sie versucht, den schlechten Ruf der übrigen Insekten zu verbessern und zeigt ganz wunderbar, dass es keinen spezifischen Grund braucht, um die Natur zu schützen. Und auch, ob nun ein Bienenhotel in den Garten gehört und wie ihr im Sommer ganz einfach etwas für die Natur tun könnt, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Freude beim Anhören. Lasst euch von der Begeisterung packen. Ich finde, sie ist richtig ansteckend.
Schön, dass du da bist. Und ich habe dich ja bei deinem Vortrag kennengelernt auf der Tagung. Beziehungsweise haben wir uns da gar nicht persönlich gesprochen, sondern ich habe nur deinen Vortrag gehört und du musstest schnell weg. Aber der hat mich so begeistert. Und das ist ja genau das, warum ich dich heute auch eingeladen habe, weil du eben so diese Begeisterung vermittelt hast. Und ich hatte gleich im Anschluss Lust, was Neues zu lernen. Und bin dann im Internet auf die Seite von NUA gegangen, bei dem du ja arbeitest. Und habe geschaut, wann ich, ja, was ich Neues dazulernen kann. Genau, und deshalb freue ich mich, dass du heute da bist und hoffe, dass wir ein bisschen darüber sprechen können, wie man Begeisterung vermitteln kann, von was du begeistert bist und was du machst.
Ja, danke schön. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich total gefreut und das habe ich tatsächlich noch nie mit einem Vortrag ausgelöst, dass ich danach zu einem Podcast eingeladen wurde. Also für mich eine Premiere. Und tatsächlich das Thema, also es ist für mich ein Riesenkompliment, dass du mich einlädst zum Thema Begeisterung. Das fand ich total schön und habe deswegen auch sofort zugesagt. Ich freue mich, dass wir jetzt den Termin gefunden haben.
Ja, das ist irgendwie so auch, also eigentlich ist es auch so mein Thema mit der Begeisterung, weil ich einfach so Themen habe, die ich super toll finde und eine Zeit lang auch ein bisschen so damit gehadert habe, das weiterzugeben, weil manche Themen sind ja dann schon sehr speziell, gerade wenn es um Insekten geht und nicht jeder mag das so. Aber ich habe dann gemerkt mit der Zeit, dass es eben einfach, glaube ich, die Begeisterung ist, die die Leute dann auch so mitreißt. Und das können aber nicht viele Menschen. Deshalb finde ich das immer toll, wenn man jemanden trifft, der das auch so kann.
Ach schön, ja, danke. In dem Vortrag ging es ja um Insekten in der Bildung und ja von ganz klein, also Bildung von Marienkäfern für Kita-Kinder habe ich es genannt, halt bis zur ja bis zu, zum Zertifikat, zum Artenkenntniszertifikat eben für ExpertInnen, für Profis. Und dann ist eigentlich auch so die gesamte Bandbreite, die ich irgendwie mehr oder weniger abdecke, beruflich, aber eigentlich auch die gesamte Bandbreite, die ich gerne begeistern möchte für diese Herzensthemen, Naturschutz, Biodiversität und aber auch vor allem die kleinen Krabbeltiere. Und das ist, wie du schon sagst, gar nicht so einfach, weil Insekten einfach eine ganz schwierige Lobby haben. Das hast du ja auch schon in dem Podcast, soweit ich reingehört habe, auch schon mit vielen Gästen drüber gesprochen, wie und warum und was man auch dagegen tun könnte. Und das ist was ich schon ganz viele Jahre probiere, einfach im Kleinen zu zeigen, dass diese kleinen Lebewesen ganz toll sind und ganz faszinierend. Und dadurch, dass man sie dann besser kennenlernt, ein wenig die Angst zu verlieren oder die Vorbehalte, die man vielleicht ja auch erlernt hat, einfach in seiner Kindheit oder in seinem Leben.
Ja, ich glaube, das ist viel, was man wirklich auch abgeschaut hat, weil ich selber hatte ganz lange Angst vor Insekten, habe mich so geekelt, das habe ich ja auch schon ganz oft erzählt, weil das irgendwie eigentlich so erstaunlich ist, dass ich dann Insektenforscherin geworden bin, weil ich wirklich, glaube ich, auch vielleicht durch meine Eltern oder andere Erwachsene, die man dann beobachtet hat, da so richtig Hemmungen hatte und mich gar nicht getraut habe, mich dem richtig anzunähern.
Also mir geht das heute noch so mit Spinnen. Ich kann gar nicht gut mit Spinnen. Ich weiß, dass die total nützlich sind und gar nicht gefährlich und so weiter. Aber wenn du dich an die Tagung erinnerst, direkt nach meinem Vortrag kam auch ein weiterer super cooler Vortrag über die Nosferatu-Spinne. Und das war für mich schon echt schlimm, den zu sehen, obwohl die Ergebnisse ganz, ganz toll waren. Und auch da ging es ja um, um Begeisterung, um Menschen zum Mitmachen zu bewegen, um Citizen Science, um überhaupt Daten zu bekommen, wo jetzt ja diese neue Spinnenart für Deutschland schon so auftaucht und wie die sich verbreitet. Aber die Bilder, also das ist ja echt ein Riesending.
Also die Bilder haben dir schon gereicht, das
die
musste
Bilder
keine
haben
echte
gereicht,
vorbeikommen.
Dass ich nicht so genau nachschauen werde im Keller, ob sie da vorkommt.
Okay, ja, ich war vor ein paar Jahren schon mal auf dieser Tagung und da hat jemand was über Spinnenseide und wie man die im medizinischen Bereich einsetzen kann berichtet und die Vortragende hatte die ganze Zeit diese riesigen Spinnen dabei und die sind ihr den Arm hochgekrabbelt und dann hat sie sie wieder runtergenommen und den ganzen Vortrag lang sind diese Spinnen auf ihr rumgekrabbelt. Das war zum einen sehr, sehr irritierend, aber ich glaube auch für einige auch sehr unangenehm, dass die Tiere da frei unterwegs waren.
Ja, krass. Nee, dann
da hätte
bin
die
ich froh,
Begeisterung
dass ich da noch
dich
nicht dabei
nicht so
war.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ja auch das ein super Thema, also Bionik, was können wir von Insekten oder in dem Fall dann von Spinnen lernen? Und das sind ja diese faszinierenden Fun Facts, die einen neuen Zugang ermöglichen zu einer bestimmten Art.
Ja, total. Also das ist auch sowas, was mich so begeistert, dass es gibt so viele Gruppen, die ich auch überhaupt nicht kenne, aber dann liest man sich kurz ein. Und wenn man nur bei Wikipedia guckt, man findet immer irgendwie sowas so, wow, das können die. Das ist so krass. Und dann kann man so tief eintauchen.
Ja, das ist also schön, dass du das sagst, weil das ist irgendwie quasi auch meine erste Quelle. Wenn mich was interessiert, erstmal kurz Wikipedia. Die Artikel sind ja mittlerweile auch einfach richtig gut und gehen häufig schon so in die Tiefe und für den ersten Überblick reicht das dann wirklich. Und dann kann man immer noch weiterklicken und schauen. Ja, und manchmal liest man sich richtig fest und na, klickt dann immer weiter und kommt zum nächsten Artikel und zum nächsten Artikel. Und hat dann nach 2 Stunden das Gefühl, man ist jetzt dann eigentlich doch auch schon Zikaden-Expertin, was man natürlich nicht ist, aber Zikaden, wahnsinnig interessant.
Ja, auch richtig wunderschöne Tiere und auch so formenvielfältig. Also wenn man sich bei uns sind die ja ziemlich klein, die Zikaden. Oft entdeckt man die gar nicht und dann springt irgendwie was winzig kleines, paar Millimeter großes weg. Das sind ja häufig die Zikaden. Richtig spannende
und das
Tiere.
Ist, also das ist ja auch so eine Insektenart, die ganz viele Menschen einfach gar nicht kennen. Genau, also die sehen, es springt irgendwas weg, dann ist es vielleicht, weil es springt, ein Floh. Und das ist ja gar nicht schlimm. Also das ist, woher soll man das können? Woher soll man das lernen? Und das ist ein wenig was uns umtreibt in der NUA, in der Natur- und Umweltschutzakademie, schon Kindern, aber dann eben auch Jugendlichen, Erwachsenen beizubringen, was das denn eigentlich da draußen für Tiere sind. Und dass es da eine ganz große Vielfalt gibt. Und man muss jetzt nicht alle verschiedenen Käferarten kennen, aber es macht schon Sinn, einen Käfer von einer Wanze unterscheiden zu können.
Das ist aber auch gar nicht so einfach. Also ich hatte das ja im Masterstudium auch, dass wir das auch erstmal lernen mussten, zumindest die sich eher auf Robben oder so spezialisieren wollten, wie man das unterscheidet. Ich kann jetzt auch keine Robbe, Seehund, da bin ich auch aufgeschmissen. Ne? Das ist
ja, das ist genau, aber das ist ja auch gar nicht, also na, das ist gar nicht schlimm. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, eben für diese Begeisterung nicht belehrend zu sein. Weil das ist, glaube ich, ein Problem im Bildungssystem. Es ist erstmal belehrend und dann ist es auch noch benotend. Das heißt, kannst du das nicht unterscheiden und hast ein Arbeitsblatt und kannst es nicht richtig benennen. Das ist eine schlechte Note. Das ist einfach schon mal direkt demotivierend. Und aus der Ecke wieder rauszukommen und Kinder oder Jugendliche mitzunehmen und denen zu zeigen, dass es total spannend ist, wo denn jetzt dieser Unterschied ist zwischen Käfern und Wanzen und dass man bei vielen heimischen Arten, na, die einem einfach hier so über den Weg laufen, im Garten oder auf dem Balkon oder im Park, dass man das schon sehr schnell sehen kann, ist es ein Käfer oder eine Wanze. Wenn man da halt genau weiß, ach, ich muss eigentlich nur da hingucken.
Oder riechen.
Und dann,
riechen
und
auch,
dann
auch
dieses ich könnte auch dieses Erfolgserlebnis zu haben. Hey, ich habe das jetzt gelernt, ich kann es unterscheiden. Auch das ist das, was ganz Schönes, das dann zu erleben.
ja auch so dieses Gefühl, man selber kann das jetzt plötzlich und man muss nicht irgendwie jemanden fragen und der sagt einem dann, nee, falsch. Also du kannst selber rausgehen, was entdecken und es einordnen. Du verstehst das, was um dich herum ist. Und du kannst es anderen erzählen. Und das finde ich irgendwie an diesen Fun Facts ja auch immer. Auch es gibt viele Wissenschaftler oder Menschen, die sich da gut eingearbeitet haben, die das dann ja immer so ein bisschen oberflächlich finden mit den Fun Facts. Aber das ist ja genau das, was lustig ist, was cool ist, worüber man reden kann, worüber man jemanden begeistern kann. Weil worüber komme ich besser, kriege ich besser Interesse an der Gruppe, als über irgendwie so eine lustige Geschichte, die sich vielleicht auch
Ja.
noch mit einem selber irgendwie so ein bisschen verbinden lässt.
Ja, und das darf man einfach nicht verwechseln. Es gibt Wissenschaft an Menschen, die mit enormem Aufwand an einer Artengruppe, also bleiben wir einfach bei den Insekten, ne, forschen und da wahnsinnige Dinge herausfinden, die aber auf so einem Niveau sind, dass sie ja, also auch von anderen Biologen, Biologinnen, Ökologen, Artenkennerinnen nicht mehr verstanden werden, weil das so tief drin ist. Und ich kümmere mich dann ja eher um die, die überhaupt erstmal einen Zugang finden möchten dazu, was Insekten sind und was die leisten können. Und da müssen wir halt mit so tiefer gehenden Forschungen nicht anfangen. Auf der anderen Seite wiederum sind viele dieser Fun Facts, wissen wir erst durch diese tolle Forschung, ne? Und das ist ja dann immer so ein bisschen die Krux an der Sache, dass Wissenschaftlerinnen sich da nicht richtig zitiert fühlen und sagen, das ist jetzt aber hier sehr verkürzt dargestellt. Und sagt, ja, das ist schon richtig, aber auf zwei Sätze reduziert, stimmt es dann? Also ist es genug Information erstmal für den Einzelnen da draußen?
Ja, es kommt ja auch darauf an, wen man dann damit ansprechen will und wen man mitnehmen möchte. Und das ist ja ganz unterschiedlich, auch unterschiedliche Altersgruppen. Also Kinder kann man, glaube ich, noch viel besser motivieren als jetzt Jugendliche, 9. Klasse, 10. Klasse, die dann auf so eine Exkursion müssen, irgendwie mit der Schule und eigentlich da lieber nicht sein wollen. Das ist ja dann eine viel größere Herausforderung, da Begeisterung zu vermitteln.
Das stimmt. Also das habe ich früher viel gemacht. Ich habe angefangen, also ich bin Landschaftsökologin, habe das studiert, Landschaftsökologie in Münster. Und ich habe ja zum Ende des Studiums im Botanischen Garten in Münster gearbeitet, habe da Führungen gemacht von bis, also wirklich von den Kindergartenkindern, ganz jungen kleinen Menschen, die da rumwuseln. Bis hin zu den typischen Seniorengruppen und alles dazwischen. Und das war total spannend, weil ich auch dachte, das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen. Ich muss da ganz anders rangehen. Und im Endeffekt war es gar nicht so unterschiedlich, sondern nur wenn jetzt Fachgruppen kamen, die wirklich botanisch schon versiert waren, klar, da muss man anders rangehen, weil die wissen viele Dinge. Aber dann, wenn jemand einfach nur kommt und denkt, oh, interessant, Blumen, dann ist es fast egal, ob es ein Kindergartenkind ist oder die Oma. Das passt dann sehr gut. Und da hat auch mal eine Besucherin gesagt, wir hatten da sonntags immer so offene Führungen, die dann parallel liefen. Und da habe ich häufig die Familienführung gemacht, weil ich einfach einen guten Draht auch zu den Kindern gefunden habe. Und da war eine ältere Dame dabei, die hat gesagt, oh, Sie machen hier die Kinderführung, da gehe ich bei Ihnen mit, bei den anderen verstehe ich immer nichts.
Wie schön.
Und ja, das war so, ja, das stimmt. Also wenn man es einfach erklärt, wenn man es so erklärt, dass es ein Grundschulkind verstehen kann, dann verstehen es auf jeden Fall auch Erwachsene. Und da ist gar nichts verkehrt dran. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Phänomen von den Sachgeschichten, von der Sendung mit der Maus, wenn ja auch ganz viele Erwachsene immer noch gerne schauen und denken, oh, interessant, so kommt also die Ananas in die Dose. Und aber da werden die Sachen so anschaulich erklärt und eben auch nicht belehrend, wie wusstet ihr das denn nicht? Und dann wird nochmal das Modell gezeigt und dann hat es wirklich auch, hat man es verstanden.
Ist ja auch so ein bisschen eine Hürde, als Erwachsener dann plötzlich zugeben zu müssen, dass man ganz viele Dinge nicht weiß oder zumindest nicht so gut durchblickt, dass man sie so erklären kann. Wenn Kinder dann anfangen, Sachen zu fragen, dann kommt man ja oft selbst an so eine Grenze und denkt sich so, ja, du hast völlig recht, ich sollte das auch mal hinterfragen. Ich sag, das ist so, aber warum ist das eigentlich so? Und da muss man sich selber ja auch mal so ein bisschen zurücknehmen und dann wirklich auch wieder sagen, stimmt, ich weiß nicht alles. Und das kann manchmal, glaube ich, auch schwierig sein.
Das ist absolut wahr. Das geht mir auch noch ganz häufig so. Also quasi fast jeden Tag, dass ich ja etwas nicht weiß und sagen muss, das muss ich nochmal nachschauen oder ich muss jemanden anderen fragen. Aber das ist, dafür arbeitet man ja eben auch mit anderen Menschen zusammen,
Ja,
dass man sich ergänzt.
dass man voneinander lernen kann, weil das ist ja auch, das ist was Tolles, wenn man eben einfach jemanden fragen kann und der weiß dann so viel mehr, weil er sich eine Zeit lang damit beschäftigt hat und Dinge, die man jetzt nicht so spontan eben nachlesen könnte.
Ich habe nach dem Studium ein wissenschaftliches Volontariat in einem Naturkundemuseum gemacht und habe dort auch sehr, sehr viele Führungen ja, durchgeführt, unter anderem eben mit der Gruppe, die du gerade genannt hast, eben so 9. Klasse Jugendliche, die vielleicht es eigentlich ganz cool finden, gerade nicht in der Schule zu sein, aber auf Naturkundemuseum hatten sie jetzt vielleicht auch nicht wirklich Bock. Und die zu kriegen und denen etwas nahe zu bringen, ein Interesse zu wecken. Das war eine Ausstellung über den Regenwald,
Oh.
auch mit ganz tollen Exponaten und auch mit teilweise mit lebenden Tieren in Terrarien. Und da einen Zugang zu finden, was könnten denn jetzt 15-, 16-jährige junge Menschen interessieren? Das ja so zu erarbeiten und rauszufinden, und bei der dritten, vierten Führung wusste man es dann besser als bei der ersten, und dass man dann gemerkt hat, dass so eine ganz aufgeregte Gruppe, die irgendwie noch heimlich ihr Handy mit reingeschmuggelt hatte und so, plötzlich ruhig wurde und dir zugehört hat und sich nachher bedankt hat und so zu mir gekommen ist und gesagt hat, war wow, das war richtig toll.
Wow, ja, das ist ein Kompliment.
Das ist so, und das waren wirklich diese Komplimente, wo mir auch wirklich klar war, ich möchte mit Menschen arbeiten. Das ist etwas, was ich kann. Ich kann gut
Ja.
erklären. Ich selbst diese Begeisterung, die ich jetzt beispielsweise dann auch für diese Ausstellung hatte, kann ich auch weitergeben.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das, was man weitergeben möchte, auch fühlt. So, dass du nicht einfach erzählst, ja, okay, das sind die Fakten und so sieht der Regenwald aus und die wohnen da halt, sondern dass du wirklich da durchläufst und sagst, guck mal, und wie toll ist dieses Exponat. Und einfach so wirklich das so vermitteln kannst. Ich glaube, dann reißt du die Leute halt automatisch irgendwie mit. Und was mich auch immer interessiert ist, war das bei den Leuten mit der Begeisterung selbst für die Natur angefangen hat. Also es gibt ja diese klassischen Forscher oder so, die schon immer wussten, mit 3 Jahren haben die ihre erste Käfersammlung angelegt, waren dann schon draußen unterwegs oder die es irgendwann später gepackt hat. Wann war das bei dir so?
Also, dass ich wirklich was mit Natur machen wollte, relativ spät erst. Ich war so typisch verpeilt, ja, das Abitur kommt, ich weiß aber nicht so recht. Also ich habe diesen Studiengang gefunden, Landschaftsökologie, damals in Münster, weil wir einfach von der Schule aus dorthin fahren konnten, an so einem, ja, einem Park der offenen Tür, wo die verschiedenen Fachrichtungen der Universität sich vorgestellt haben, habe ich mir auch recht viel angeschaut. Und das hat mich so fasziniert, dass allein dieser Studiengang schon so vielfältig war und man sich nicht von vornherein festlegen musste, ich mache jetzt nur diese eine Richtung oder nur diese andere Richtung. Und das war jetzt eher ungewöhnlich für mich, weil ich naturwissenschaftlich in der Schule nicht wirklich Interesse gezeigt habe und dass das auch nicht meine Fächer waren im Abitur und das auch alles möglichst schnell irgendwie abgewählt hatte. Aber diese Fächer kamen dann natürlich alle, also Physik, Chemie,
Das ist ja.
natürlich auch Biologie. Und dann kamen aber auch ganz viele Fächer dazu, die mich schon irgendwie immer interessiert hatten, so etwas wie Geologie. Ja, und dann das ist etwas, ich habe schon als Kind auf jeden Fall viele Steine gesammelt und Steinsammlungen angelegt und hatte so Kästen und habe, ja, wusste da ganz viel über Mineralien und habe als Kind auch schon ein Herbarium mal angelegt, weil ich das einfach spannend fand und schön fand, dass man all diese Pflanzen auch fressen kann. Natürlich alles noch nicht mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund, aber das waren so, glaube ich, die ersten Impulse, die da kamen. Und ich glaube, was bei mir typisch ist, wie auch bei ganz, ganz vielen anderen, ist, dass mir das so ein bisschen natürlich auch in die Wiege gelegt wurde durch meine Eltern, die immer gerne draußen waren, es auch immer noch sind. Ich bin mit einem sehr, sehr großen Garten aufgewachsen, der auch nie dieser Standard gepflegte Garten war, sondern immer eher, also immer naturnah und mit allen möglichen Pflanzen und einfach mit einer sehr guten Artenkennerin als Mutter, die mir da schon ganz viel beigebracht hat und mein Interesse da auch gefördert hat.
Ja, sowas ist wichtig. Und du hast halt dann immer was zum Entdecken vor der Tür. Was vielen Leuten ja schwerfällt, jetzt im Alltag Dinge zu entdecken, die Natur zu erleben, gerade wenn du in einer großen Stadt wohnst, wo du auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Natur hast, bis auf die Parks und dann aber auch keine Zeit irgendwie zum Entdecken. Also wenn ich bei uns gucke, wir haben ganz viele so Innenhöfe, in denen ein bisschen Grünfläche ist und Spielplätze, aber wenn man da mit den Kindern hingeht, weil viele eben keinen eigenen Garten haben, weiß ich nicht, ob es da wirklich so viel auf den ersten Blick zumindest zu entdecken gibt, wenn du nicht weißt, wonach du suchen musst.
Ja, also ja und nein. Also wenn du nicht weißt, wonach du suchen musst, natürlich, dann siehst du nur die Schaukel oder die Bank. Aber es wird irgendwas um dich herum surren, was dann vielleicht als lästig empfunden wird.
Ja.
Dann kommt eher diese Handbewegung oder ja, alles wird für eine Wespe gehalten oder alles Mögliche kann stechen. Und das ist natürlich einerseits in der Großstadt oder im urbanen Bereich so, dass wir da auf den ersten Blick eine geringere Artenvielfalt haben, aber auf den zweiten Blick ist es gerade in den Städten super spannend, was da abgeht und was man alles findet, wenn, wie du sagst, wenn man weiß, wo man hingucken kann. Und vor allem auch, wenn es nicht so wahnsinnig aufgeräumt ist und wenn man dann auch in so einem Innenhof in den Fugen dann einfach mal die Natur wachsen lässt, dann hat man interessante Pflanzen und dann kommen auch ganz schnell die interessanten Insekten.
Ich glaube, auch wenn du da wirklich einfach mal, du müsste man sich einen ganzen Tag nehmen, da könnte man so viel entdecken. Aber die räumen das tatsächlich leider wirklich ziemlich gut auf. Also da werden alle paar Wochen, wird selbst im Winter der Rasen gemäht, dass der bloß nicht zu hoch wächst. Das Laub wird unter den Hecken weggeräumt, dass da auch nichts überwintern kann. Also es ist immer alles ganz, ganz sauber. Aber es ist halt wirklich so, dass man auch ganz viel entdecken kann, wenn man weiß, wie es geht und nach was man Ausschau halten muss. Aber dafür muss man ja erstmal so ein bisschen, ja, das Auge schulen, dass man weiß, wonach man suchen soll und halt eben auch die Lust daran wecken, was entdecken zu wollen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Und das ist ja was man sich eben nicht so nimmt im Alltag.
Also was mich noch sehr geprägt hat, gerade zum Anfang des Studiums, war ich erstmal von allem begeistert, was ich da gelernt habe und habe das aufgesogen wie ein Schwamm, egal ob es um Pflanzen, um Tiere ging, um Steine, ja, bei Geologie. Total egal, ich habe alles mitgenommen und habe auch schon ganz begeistert davon berichtet. Und dann fragte mich jemand, aber wozu soll man das denn schützen? Und das war so eine Frage, auf die hatte ich keine Antwort, weil ich vollkommen perplex war, weil braucht man einen Grund, die Natur zu schützen? Und das ist eine Frage, die mich seitdem begleitet, dass leider, also aus meiner Sicht tatsächlich leider, viele Menschen einen Grund brauchen, sei es eine Ökosystemleistung, einen monetären Grund, warum es wichtig ist, Natur zu schützen. Und sie nicht einfach um ihren Selbstwillen, einfach weil sie da ist, weil es unsere Lebensgrundlage ist, weil sie um uns herum ist, sie deswegen zu schützen und wertzuschätzen.
Finde ich auch ganz schwierig, ja. Ich habe so oft die Frage bekommen, wofür braucht man Mücken? Weil ich auch an Mücken gearbeitet habe. Und Mücken haben ganz, ganz viele wichtige Funktionen in ihren Ökosystemen, in denen sie vorkommen. Aber genauso kann man fragen, warum braucht man Menschen? Also allein, dass man sich irgendwie anmaßt, diese Frage zu stellen, wofür ist etwas da, wofür ist etwas gut? Das ist so schwierig, wenn man ja, sich mal anschaut, wie Menschen existieren, wofür existieren wir in der Natur?
Da zu vermitteln, wir leben hier alle zusammen auf dieser Erde. Und wir einerseits, wenn wir sie schützen, schützen wir sie immer für uns. Aber eben, man kann es auch umdrehen und sagen, wir haben eine Verantwortung für all das, weil wir die einzigen sind, die das Ganze zerstören und auf der anderen Seite auch das Ganze schützen können. Da sein, sich bewusst zu machen, was für einen Impact jeder Einzelne von uns haben kann, da kommt man dann aber ganz schnell auf diese Schiene, dass Gespräche unangenehm werden, weil es dann belehrend wirkt. Weil dann müsste man sich ja selbst in Frage stellen, warum lebe ich so? Wie groß ist denn hier mein Fußabdruck? Und was verursache ich an Naturzerstörung? Nur durch dem, wie ich konsumiere, durch die Art und Weise, wie ich lebe. Und das sind die unangenehmen Fragen, die sich ganz viele Menschen nicht stellen wollen und die ich erstmal auch probiere zu vermeiden. Und dann eher tatsächlich über die andere Schiene eher Begeisterung zu schaffen und sei es auch nur Verständnis zu schaffen, warum es zum Beispiel Mücken gibt, warum die an uns schon auch nerven können, aber wir können uns ja auch gegen Mücken ganz gut schützen. Ne? Es gibt Moskitonetze.
Ja.
Es gibt Fliegengitter und Duftkerzen, was auch immer, lange Kleidung, was man so haben möchte im Sommer. Ja, deswegen muss man doch nicht die Mücken bekämpfen.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also da kann man ja auch versuchen, über so einen Umweg zu gehen, dass man jetzt erstmal für Frösche begeistert und andere Amphibien und dann sagt man, okay, aber die müssen die essen. Also wir brauchen auch die Mücken. So rum könnte das gehen. Ich habe auch mal einen Schülerkurs gegeben, da ging es um den CO2-Fußabdruck und wie man den vermeiden kann. Und dann sollten sich die Schüler selber was erarbeiten. Und eine Idee, die halt eingebracht wurde, war weniger Fleisch zu essen. Und das war irgendwie ganz, ganz schwierig. Und das wollten also wirklich, das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Region an, in der man lebt und sowas. Und hier war das wirklich dann in Rostock sehr verankert und scheinbar noch, dass man viel Fleisch isst und das ohne nicht geht. Und da habe ich auch gemerkt, dass es da wirklich so eine richtige Barrikade gab, eine Sperre im Kopf, dass sie gar nicht darüber nachdenken wollten, dass man das ändern könnte. Und das war von der Schule auch organisiert, dass sie das gemacht haben. Die waren da nicht alle super freiwillig da. Und ich glaube aber, dass es am Ende bestimmt schon was gebracht hat, dass man dann zumindest was mitnimmt. Okay, das ist unangenehm und man muss darüber nachdenken. Aber vielleicht, selbst wenn man nicht direkt darüber nachdenkt, achtet man mehr dann auf Nachrichten dazu oder liest Texte anders oder ja, denkt einfach über Dinge in Zukunft automatisch ein bisschen anders nach, weil das dann im Kopf drin ist, diese Idee.
Ja, das glaube ich auch. Dass man vielleicht, also das ist immer meine Hoffnung, dass jemand erstmal mit einem positiven Gefühl aus einem Gespräch oder von einem Vortrag oder von einem Workshop nach Hause geht und diese Gedanken zu Hause weiter spinnt. Und das ist etwas, was ich gefragt werde, lohnt sich das denn, dass ich jetzt einen Vortrag halte, dass ich, wenn ich eingeladen werde, mit 30, 40 Menschen. Und ja, natürlich muss ich mir die Frage gefallen lassen, wenn ich dafür bezahlt werde, wenn das meine Arbeitszeit ist, lohnt sich das Kosten-Nutzen-Aufwand für meine Arbeitszeit? Aber für die Message, die ich darüber bringe, lohnt sich das auf jeden Fall, weil ich da ganz eng an Menschen bin, die Einfluss haben, nämlich in ihrem Gebiet. Die haben vielleicht einen Vorgarten und überlegen da, den mal zu ändern und den mal anders zu bepflanzen. Oder die haben einen Garten, der sehr, sehr aufgeräumt ist und werden das dann im nächsten Herbst vielleicht nicht alles sofort abschneiden, sondern stehen lassen. Einfach durch Hinweise, die ich ihnen geben konnte und durch die Begeisterung, die ich da vermittelt habe, dass es schön ist und toll ist und wichtig ist, einen naturnahen Garten zu haben.
Ja, was auch ein bisschen schwierig ist, glaube ich, wenn man eigentlich schon den Willen hat, da auch was zu ändern, aber dann nicht genau weiß, wie man anfangen soll, ist, dass es so ganz unterschiedliche Informationen gibt. Bestes Beispiel Insektenhotels, das ist ja so, ich habe das immer nur bei Instagram mitbekommen, wie die einen dann sagen, ja, baut euch das so und dann kommen die anderen und sagen, auf gar keinen Fall darf man das und das und das benutzen und nicht hier hinstellen und nicht dahin. Und das verunsichert die Leute, die eigentlich ja was Gutes tun wollen. Und das wurde ich auch immer wieder gefragt, ja, lohnt es sich, das aufzustellen?
Und eigentlich, was antwortest du?
Na, ich habe dann immer gesagt, dass es, also wir retten dadurch nicht die Welt, dass wir Insektenhotels aufstellen, aber macht es auf jeden Fall. weil zumindest an dem Ort kann man dann was Gutes tun. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig, weil natürlich will man dann, glaube ich, erstmal was Großes damit erreichen, aber man muss das ja auch realistisch sehen, dass man dadurch das jetzt nicht ändert, sondern dass es halt auch Entscheidungen sind, die solche Dinge ändern können, die wir nicht in der Hand haben, die politisch sind, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Aber diesen kleinen Beitrag, den können wir ja trotzdem leisten.
Ja, interessant. Also ich habe eine ganz ähnliche Antwort. Die ist auch, also ich sage, kein Insekt braucht ein Insektenhotel. Aber wenn durch das Insektenhotel Insekten sichtbar werden und nahbar werden, man sie beobachtet und Menschen dazu kommen, Insekten wertzuschätzen, dann ist das eine total gute Sache. Also selbstverständlich absolut im Bildungsbereich ein Insektenhotel, das ist immer ein Magnet. Wenn man irgendwo langwandert oder an irgendwelchen Bildungszentren, sind ja häufig Insekten, Nisthilfen, auch manchmal massive, riesige Dinge gebaut worden. Auch die Erwachsenen stehen da immer vor und gucken. Ja, also das Interesse ist dadurch schon geweckt und das rechtfertigt aus meiner Sicht, Insektenhotels oder Insektennisthilfen eben anzubieten. Ja, dann die große Kunst, das alles richtig zu machen, das ist schon ja nicht ganz ohne. Ne? Also tatsächlich ist es so, dass ja dass die Insektennisthilfen, die man jetzt irgendwie im Baumarkt kaufen kann oder gerne jetzt bald im Frühjahr auch wieder beim Discounter, die braucht man nicht kaufen. Also da sage ich dann auch ganz klar, dann lieber keine Insektennisthilfe. Also niemand braucht irgendwelche Kiefernzapfen hinter Kaninchendraht. Nein.
Ja, also man muss da, glaube ich, schon noch nachlesen, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich sich dann auch mehr informieren, weil dann auch Fragen kamen, ja, jetzt habe ich das Insektenhotel, aber ist das überhaupt gut, weil dann kommen ja die Schlupfwespen und gehen an die Bienen ran. Also dann haben sich Leute auch damit auseinandergesetzt, die haben das beobachtet und dann sind eben nicht nur die Wildbienen gekommen, sondern dann waren auch Schlupfwespen da und dann machen sie sich Gedanken, ob sie jetzt damit was kaputt machen, dass die Schlupfwespen kommen. Und nein, es ist super, dass die Schlupfwespen kommen, das gleicht sich aus.
Super faszinierend und also da wird es dann ja auch ganz schnell so ein bisschen creepy, ne? Schlupfwespen. Was machen
ja.
die denn da jetzt? Genau.
Vor denen hatte ich als Kind auch riesige Angst, weil ich dachte, die parasitieren mich auch, aber nein, tun sie nicht.
Bisher nicht nachgewiesen.
Nee. Die sind ja auch total spezialisiert, also viele von denen können ja wirklich nur auf die eine Blattlausart gehen oder nur auf die eine Käferart und dann auch nur das eine Käferlarvenstadium wirklich parasitieren. Also die sind so hoch spezialisiert, da kommen wir, glaube ich, nicht in Frage.
Nee, das ist Wahnsinn. Also sowas fasziniert mich auch total. Da gibt es ja unendlich viele Hochspezialisierte, die dann ja auch in Abhängigkeit von bestimmten Pflanzen nur leben können. Und wenn ich das auf einem Vortrag von wem anderen wieder höre über eine Art, von der ich das noch nicht wusste, sitze ich da wirklich mit offenem Mund und staune und denke, boah, also Evolution, Wahnsinn. Wie kann
ja,
das passieren?
Ja, auch so, also was ja dann noch die Steigerung ist, ist ja Hyperparasitismus, also dass der Parasit in dem Tier nochmal parasitiert wird von einem anderen und das muss sich irgendwie so entwickelt haben. Und da denke ich auch immer so, wie kann das sein?
Großartig, ja, wenn die Zuhörer uns jetzt sehen könnten, wir strahlen uns hier gegenseitig an. Das ist wahnsinnig faszinierend, aber es ist vielleicht nicht der erste Zugang, um Werbung für Insekten zu machen.
Nein, auf jeden Fall sollte man, da ist der Marienkäfer ja wirklich ein guter Zugang.
Das stimmt. Der ist, das ist aber, also das ist ja auch sehr, sehr interessant, warum dieser kleine Käfer? Warum gilt der als Glücksbringer und niemand hat Angst vor Marienkäfern? Also bestimmt irgendjemand da draußen schreibt dann, doch, ich habe Angst vor Marienkäfern. Aber
es gibt bestimmt auch eine Phobie, die jedenfalls einen wissenschaftlichen Namen hat, Angst vor Marienkäfern. Gucke ich mal nach.
das ist, also auch das wurde ja schon quasi erforscht, warum Marienkäfer, warum sind die so, warum findet man die erstmal gut? Und die sind so klein und rund. Ne? Man sieht da nicht diese einzelnen Segmente des Insektes. Und man sieht auch nicht wirklich, wie sie krabbeln. Ne? Die Füße sind ja doch so darunter. Also die Beine, Füße. Sehr wissenschaftlich. wie der Marienkäfer dann da langläuft. Es sieht ja nicht, also ne, es gibt ja Insekten, wenn die mit ihren sechs Beinen anfangen zu laufen, dann sieht das schon anders aus, wenn die sich alle gleichzeitig so bewegen. Und beim Marienkäfer sieht man das einfach nicht. Das ist wie ein kleiner süßer Punkt, der so ein bisschen umherläuft.
Ja, die Tochter von einer Freundin hat gerade einen Marienkäfer-Freizeitpark in einem Karton irgendwie gebaut, weil einer in der Wohnung war. Also vielleicht auch, weil man kann die auch super einsammeln. Aber ich weiß auch noch, dass mein kleiner Bruder früher mal Asseln eingesammelt hat und dann Asselfamilien in so einem kleinen Terrarium hatte, weil die halt auch so rund waren und man die Beine auch nicht wirklich sieht, weil die ja so auch unter dem Carapax dann drunter sind.
Schön, ja, also das war das erste viersilbige Wort meines Sohnes, war Kellerassel. Das da, also wir waren sehr angetan.
Ja, da war die
Mussten.
berufliche Richtung ist schon vorgegeben.
Ja, absolut. Und das ist auch, also das ist was, was er schon ein bisschen her in der Kita erzählt hat. Was seine Mutter denn so wohl beruflich macht und mich später die Erzieherinnen gefragt haben, weil er hat erzählt, meine Mutter ist Insektenforscherin und Bäckerin.
Okay.
Und dann wussten sie nicht so recht,
Wie
konnten
passt
das
das
nicht so richtig.
zusammen?
Also, ja, und ich bin keine Insektenforscherin, aber anscheinend ist meine Faszination und Liebe zu Insekten so groß, dass ich sie direkt weitergegeben habe und mein Sohn auch einfach schon sehr früh verschiedenste Insekten voneinander unterscheiden konnte, das auch immer Besuchskindern sofort alles erklärt hatte. Und ich backe sehr gerne. Das mache ich auch gar nicht beruflich, aber das ist anscheinend auch hängen geblieben und ist wichtig, dass die Mama Kuchen backt.
Aber manchmal sind es ja genau die Sachen, die man nicht arbeiten muss, sondern arbeiten kann oder machen kann, freiwillig, die einfach dann auch am meisten Freude machen, weil du hast halt, wenn du es als Beruf machst, immer ja auch einen Druck dabei, wie du sagst, lohnt sich das jetzt, diesen Vortrag zu halten? Finanziell sind dann genug Leute da, nehmen die genug mit? Und wenn du da einfach die Begeisterung für dich hast und so mitgeben kannst, dann ist das wunderbar. Wie kam es denn bei dir mit den Insekten? Weil ich meine, Steine und Insekten sind dann schon sehr unterschiedlich.
Eine sehr gute Frage. Da müsste ich, also ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Das kam einfach. Die Insekten kamen vielleicht zu mir. Bei im Studium war ich dann eher botanisch interessiert. Großer Vorteil von Pflanzen, die können nicht weglaufen. Also theökologisch auch also spannend, aber anstrengend. Und Pflanzen sind einfach da. Kann man sehr, sehr gut kartieren.
Aber Pflanzen sind auch so faszinierende Organismen. Also ich habe da sehr lange gebraucht, um drauf zu kommen, weil ich das während dem Studium nicht belegen musste, Botanik. Und dann habe ich angefangen später so ein bisschen, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich mich gar nicht mit Pflanzen auskenne, wenn ich mit Insekten forsche. Das gehört zusammen. Und seitdem finde ich Pflanzen einfach so toll. Und es gibt so viel über Pflanzen und auch, die stehen da nicht einfach nur rum und sind grün und oder blühen schön, sondern Pflanzen können so viel. Die können so viel mehr, als wir denken.
Ja, und wahrscheinlich ist es bei mir genau andersrum. Ich hatte die Pflanzen und Pflanzen ohne Insekten, ist bei sehr vielen zumindest auch schwierig und aufeinander angewiesen. Und dann habe ich mich immer mehr dafür interessiert und ganz, ganz viel gelesen und mich informiert, dass ich ein sehr gesundes Halbwissen über ganz, ganz viele Insekten habe.
Das reicht ganz oft. Da weiß man aber noch viel mehr als viele andere.
Ja, und es reicht auf jeden Fall, um Wissen weiterzugeben, also um dieses anfängliche Wissen weiterzugeben, um diese Begeisterung, warum brauchen wir Insekten?
Ja. Warum brauchen wir Insekten? Das ist die blöde Frage. Warum brauchen wir etwas?
Also tatsächlich brauchen wir sie ja, weil wir ein funktionierendes Ökosystem brauchen. Und ich glaube, das ist den meisten Menschen noch klar, also so wie ich das erlebe in Gesprächen, in Vorträgen, Bestäuberleistung ist den meisten auch noch bewusst, haben sie schon mal gehört, wenn man dann die Zahlen nennt, die ja in die Milliarden gehen, was Bestäuber leisten für unsere Nutzpflanzen, für unsere Ernährung. Da wird dann schon mal geschluckt, das ist dann schon nicht mehr so bekannt. Und dann ist der Punkt, den du vorhin erwähnt hast, eben Insekten als Nahrungsgrundlage von anderen Tieren. Und wenn man dann darüber nachdenkt, sagen ja alle, ja klar, die Vögel füttern ja ihre Küken mit Insekten. Aber das hängt zusammen. Insektensterben und weniger Vögel, das könnte zusammenhängen. Interessant. Ja, dann ja ganz viele auch Säugetiere, angefangen bei den Fledermäusen natürlich, aber dann auch Kleinsäuger, die Insekten oder Arthropoden anfressen und das als Nahrungsgrundlage brauchen. Also auch das ist etwas, wo wir sagen, naja, brauchen, weiß ich nicht, ob wir alle das brauchen, aber was wäre denn die Welt dann ohne die Insekten? Also das ist, das wird ja dann direkt philosophisch. Was brauchen wir? Ja, wir brauchen saubere Luft und sauberes Wasser und wir brauchen Nahrung. Und da können ganz viele Insekten erstmal wegfallen. Aber irgendwann ist dieser Kipppunkt erreicht. Also das Wort Kipppunkt kennt man ja aus der Klimaforschung, aber irgendwann haben wir eben auch diesen Kipppunkt erreicht, dass wir nicht mehr genug Biodiversität haben, nicht mehr genug Artenvielfalt haben, dass ein Ökosystem nicht mehr funktionieren kann. Und wenn es soweit ist, dann kann dieses Ökosystem eben das alles nicht mehr leisten, was wir ganz, ganz dringend brauchen, nämlich frische Luft, also Sauerstoff zu produzieren und sauberes Wasser zu produzieren.
Das ist auch sowas, was so, ja, so Sachen irgendwie auch so bitter macht, dass man eigentlich die Leute dafür begeistern möchte, aber eigentlich ja auch sagen möchte, wie fragil das ganze System ist. Und das ist halt wieder diese Sache, die man dann eigentlich nicht hören möchte, dass das halt ja erstens total empfindlich ist und dass wir es schon so sehr geschädigt haben, dass es jetzt höchste Zeit ist, darüber nachzudenken.
Ja, oder andersrum. Also ich probiere da immer ganz positiv dran zu gehen, zu sagen, wir haben es in der Hand, das zu ändern. Jeder Einzelne hat es in der Hand. Und da zu sagen, doch, und deswegen machen wir jetzt alle unsere Balkone, unsere Vorgärten, unsere Hintergärten, was man so hat, ne? Und sei es nur die Baumscheibe vor der Straße, wir kümmern uns drum. Oder wir kümmern uns auch nur um den Baum, ne? Also wir müssen nicht alle Biodiversitätsexperten werden und mit Regio-Saatgut durch die Gegend rennen und blühende Wiesen anlegen. Ich finde, ein erster Schritt kann sein, dass man sich im Sommer um den Baum vor seinem Haus kümmert und ihm Wasser gibt. Und wenn wir wieder einen Dürresommer haben und die werden kommen und die werden uns erhalten bleiben, das wird der Normalzustand.
Ja, das ist auch immer so eine Sache mit Zeit und Geld und dann eben auch wissen, was man hat. Und das fehlt ja häufig, wenn man jetzt nicht studiert hat und wenn man viel arbeiten muss, damit man genug Geld hat zum Überleben, dass man den Kindern alles kaufen kann, dann hast du keine Zeit, dir großartig Gedanken darüber zu machen, ob das Saatgut, was du jetzt auf deinem Balkon aussiehst, auch wirklich nur einheimische Arten enthält oder solche Dinge. Und da finde ich, ist es dann ja eigentlich viel schöner, wenn jeder trotzdem irgendwie mitmachen kann und nicht durch solche, ja, Fragen dann wieder gehemmt wird, ist das denn jetzt wirklich richtig, richtig gut oder richtig, richtig? Ne? Weil das ist ja auch immer, dann kommen immer wieder, ja, okay, da wird jetzt eine Tüte Saatgut verschenkt, aber das darf man auf keinen Fall aussehen, weil das sind nicht nur einheimische Arten. Und was macht man denn dann, wenn man sich nicht auskennt und wenn man nicht die Zeit und die Kraft hat, sich dann da nochmal extra einzulesen, was ist denn jetzt gut? Man möchte ja auch nichts falsch machen. Das, finde ich, ist auch eine Herausforderung.
Und die Verantwortung liegt nicht bei jedem Einzelnen, aber die Verantwortung liegt doch bei uns als Gesellschaft. Und da ist es total in Ordnung, eben nicht das richtig, richtig zu machen, sondern das muss an anderer Stelle richtig, richtig gemacht werden. Das heißt, wir haben ja ganz viel Straßenbegleitgrün, wir haben wahnsinnig viele Flächen da draußen, die ganz schlecht im Sinne der Artenvielfalt bewirtschaftet oder überhaupt gepflegt werden. Wenn wir da erstmal anfangen, es da richtig, richtig zu machen und jeder für sich zumindest schaut, dass auf dem Balkon etwas blüht oder im Vorgarten eben nicht nur eine Thuja steht oder ein Kirschlorbeer oder womöglich nur Steine. Bei aller Liebe für Steine, aber nicht
diese
Vorgarten. Ich glaube, dann kommen wir weiter. Also das ist ein schmaler Grat zu sagen zwischen, wer wer kann Verantwortung übernehmen und wer trägt Verantwortung? Und ich glaube schon, dass jeder Einzelne was tun kann. Ich finde das, was ja auch manche sagen, nee, erstmal die Politik muss tätig werden, die Industrie muss tätig werden, die Landwirtschaft muss tätig werden. Das sind immer die anderen. Das ist mir, nee, das gefällt mir nicht. Also man kann das alles fordern, man kann auch aber bei sich selbst erstmal auch anfangen und dann das aber auch für alle anderen fordern. Aber wenn man selbst nicht als gutes Beispiel vorangeht, finde ich es auch ganz schwierig, das von anderen zu fordern. Also ich glaube, dass das genau das auch diese Begeisterung ist, dieser Funke, der rüberkommt, um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen. Wenn ich selbst nicht begeistert bin, kann ich niemanden begeistern. Und ich bin selbst auch nach so vielen Jahren im Geschäft immer wieder begeistert von kleinsten Details, von Sachen, die ich neu erfahre oder auch von Sachen, die ich schon sehr, sehr lange weiß, kann ich mich immer noch faszinieren und es ganz wunderbar finden, wenn im Frühjahr der erste Marienkäfer irgendwie auf meiner Hand landet oder auf meinem Buch, das ich gerade lese draußen. Und freue mich da sehr drüber und schaue mir den ganz genau an und zähle die Punkte. Na, also da bin ich immer noch das kleine Mädchen, das sich da einfach freut.
Ja, wenn die ersten Schneeglöckchen rauskommen, das ist auch immer so, habe ich vor anderthalb Wochen oder so, fürchterliches Wetter mit dem Hund draußen und dann Schneeglöckchen, das ist irgendwie einfach so, ja, das ist einfach schön. Auch jedes Jahr aufs Neue zu beobachten, wie sich die Jahreszeiten ändern. Und man denkt ja, okay, ja, irgendwie jetzt mittlerweile, nach so vielen Jahren sollte es ja normal sein. Aber es ist nie normal, weil es ist immer, ja, man vergisst es ja wieder. Irgendwie verdrängt man es dann wieder. Und dann ist es einfach jedes Mal wieder schön, wenn im Herbst dann plötzlich alle Blätter bunt werden. Man hat es so oft gesehen, aber es ist trotzdem immer schön. Oder wie der Boden dann riecht. Oder wenn man die Grillen hört oder wenn jetzt anfangen, die Vögel zu zwitschern morgens. Das ist einfach so schön.
Total, also ja, bin ich ganz bei dir. Das ist, ich war mit dem Fahrrad auch zur Arbeit, aber auch sonst ganz viel. Und da erlebt man auch diesen Wechsel der Jahreszeiten nochmal ganz anders. Und auch wie schnell das gehen kann, wenn es dann plötzlich eine Woche kalt ist im Herbst, wie schnell dann plötzlich alle Blätter von den Bäumen fallen. Und gerade, es war noch sehr, sehr lange, war es irgendwie so Herbst und plötzlich, zack, es ist Winter.
Ja, man kriegt, glaube ich, diese graduellen Sachen gar nicht so mit. Das kommt einem oft so vor, als wäre es, oh, jetzt ist es ja schon total warm. Oder ist es, was jetzt gerade sehr auffällig war, war, dass es so viel heller ist. Die Zeit wurde ja noch nicht umgestellt, aber plötzlich war es so, ach, es ist schon 5, ich bin immer noch bei der Arbeit, aber es ist doch noch hell, das kann doch gar nicht sein.
Habe ich mich heute Morgen mit einem anderen Pendler im Zug drüber unterhalten. Ach, guck, wenn wir aussteigen, ist es hell.
Das ist ganz merkwürdig plötzlich, aber es war bisher jedes Jahr so, aber trotzdem.
Ja, es sind 20 Minuten Zugfahrt, der Zug ist im halbwegs dunklen, ne, Dämmerung noch losgefahren und als wir dann da waren, sind wir im Hellen auf unsere Räder gestiegen und weitergefahren.
Hast du einen Tipp, wie man Begeisterung finden kann, weil ich das auch schon mitbekommen habe, dass das wirklich Leuten schwerfällt, so ein Thema zu haben? Also ich finde das auch schwierig, das zu erklären, wie man das bekommt, weil ich habe das einfach, das ist da. Aber ich glaube, man kann es auch lernen, das zuzulassen, wenn man vielleicht so verkopft ist oder denkt, das gehört da nicht hin.
Ich glaube, man darf diese kindliche Neugier nicht verlieren. Und dass das etwas ist, was viele Kinder schon sehr früh verlieren, weil es uncool ist. Und man ja in seiner Peer Group dann schon sehr früh sehr cool sein muss und alles blöd findet, wie das so ist in der Pubertät und in der Vorpubertät, ist auch total in Ordnung, da muss jeder durch. Aber das dann, wenn man da durch ist, zu sagen, eigentlich fand ich es doch ganz interessant mit den Steinen oder eben mit der Physik, mit dem, was ich als Kind gerne gemacht habe, was mich da fasziniert hat. Warum werden die Nudeln im Wasser weich? Und warum muss das Wasser kochen? Warum kann ich die nicht in kaltes Wasser werfen? Oder wie lange muss ich warten, wenn die Nudeln in kaltes Wasser werfe? Also solche Dinge, solche Fragen stellen sich Kinder. Und diese Fragen werden ganz häufig nicht beantwortet oder als Kinderfragen abgetan. Und ich glaube, wenn man als Erwachsener zum einen sich zurückerinnert an das, was hat einen als Kind fasziniert, aber jetzt dann auch wirklich Kindern zuhört bei den ganzen Fragen, die die den ganzen Tag über stellen. Das kann sehr, sehr anstrengend sein. aber damals probieren zu antworten. Und ich glaube, Antworten auch gemeinsam zu finden, das ist ja so einfach, wie es noch nie war, dank der Suchmaschinen, dank des Internets. Es ist immer nur ein Klick eigentlich entfernt und man kann nicht nur einen Text lesen, der hochwissenschaftlich ist und den man dann doch nicht versteht, sondern man kann sich vielleicht sogar noch direkt ein Video dazu anschauen, wo das jemand erklärt oder auch mit großer Begeisterung erklärt.
Ja, da gibt es ja mittlerweile zum Glück ganz viel, ganz zu allen Themenbereichen irgendwie auch Formate auf YouTube oder Instagram oder sowas, wo man eben so Sachen anschaulich erklärt bekommt. Was aber auch eine große Herausforderung ist, das so aufzubereiten. Also Wissenschaftskommunikation ist echt nicht einfach. Vor allem, wenn man aus der Wissenschaft kommt und eigentlich so eine ganz andere Sprache und Erklärweise gewöhnt ist.
Und das ist, also wer das, finde ich, sehr gut kann, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Checker-Tobi. Das ist ein Kinderformat. Schau den einfach mal, das ist der Tobi Krell, das ist ein junger Mann und der geht mit ganz großer Faszination und Begeisterung an alle möglichen Themen ran. Das ist so ein bisschen wie die Sachgeschichten früher eben bei der Sendung mit der Maus, nur dass er das halt auscheckt und immer dann das selber noch ausprobiert und halt auch immer mit einer Expertin noch dazu spricht und wie geht denn das wirklich? Und am Anfang eine Frage stellt und nachher muss man die Frage beantworten. Also es ist ein super durchgetaktetes Konzept. Und der macht das, ich keine Ahnung, bestimmt schon 10 Jahre, schätze ich. Der hat immer noch diese Begeisterung und das ist echt bei dem. Und das ist, also, weil das ist, finde ich, dieses Faszinierende, du kannst da keinen hinstellen als Moderator, der Kindern was erklärt, der dann eigentlich anfängt zu gähnen und innerlich sagt, boah, interessiert mich nicht die Bohne. Und du siehst ihm das an, dass ihn das wirklich interessiert. Und solche Menschen braucht man einfach. Ne? Der mit tollster Freude schaut, okay, wie viele Luftballons brauchen wir denn, um jemanden hochzuheben? Ich meine, das ist doch die Frage, die jedes Kind interessiert. Und eigentlich interessiert sie uns doch auch.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du es, wie viele?
Nee, ich musste die Folge schauen.
Ja, es gibt ja auch dieses Buch Erklär's mir, als wäre ich 5, wo auch so ganz viele, genau diese grundlegenden Dinge, wie funktioniert die Welt, eben so erklärt sind, dass es ein 5-Jähriger verstehen kann. Und dann versteht man selbst endlich mal. Also ich kenne mich auch mit irgendwelchen Klimasachen und sowas überhaupt nicht aus. Oder Physik würde ich so gerne verstehen, aber ich schalte irgendwie immer automatisch aus. Es geht einfach nicht. Und sowas ist einfach super.
Ja, das ist, und das habe ich als Kind auch geliebt, diese Was-ist-was-Bücher. Damals in den 80ern, 90ern. Und ich habe die verschlungen. Ich habe die auch so oft gelesen, bis ich sie auswendig konnte. Und ich konnte es kaum erwarten, dass mein Sohn in die Dinosaurierphase eingetreten ist. Er ist leider auch sehr schnell da wieder rausgetreten. Ich war ganz begeistert, mich wieder mit Dinosauriern beschäftigen zu können.
Das kannst du immer noch. Ich habe auch eine Dinosaurier-Sammlung zu Hause und ich habe kein Kind.
So nämlich.
Ja, eben. Nee, das ist total schön. Was aber halt eben auch schwierig ist, ist auch was zu deinem Vortrag auf der Tagung eben passt, ist, dass selbst wenn man jetzt Biologie oder Zoologie studiert, dass einem ganz viel Wissen fehlt, um das praktisch anzuwenden. Also wir lernen eine Menge Dinge, die wir nie wieder im Leben brauchen wird. Und finden dann aber vielleicht auch erstmal keinen Job, weil wir dann nicht genug Expertise wieder in den Bereichen haben, wie sie gesucht werden. Und das ist vor allem Artenkenntnis, das wird ja kaum vermittelt. Und da hattest du ja auch vorgestellt, dass es eben Kurse gibt, wie man Artenkenntnis in verschiedenen Bereichen erwerben kann. Und das fand ich total toll, weil ich bin Zoologin, aber meine Artenkenntnis ist vielleicht größer als die von jemandem, der das nicht studiert hat. Aber die ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich bin da super Experte drin. Da würde ich mich jetzt auch nicht so sicher fühlen.
Das ist absolut richtig, dass quasi in den Universitäten die Artenkenntnis mittlerweile, also zurzeit nicht so weit geht, wie wir sie im beruflichen Alltag an vielen Stellen gebrauchen könnten. Wir brauchen aber Artenkennerinnen. Also wir brauchen diese Experten und Expertinnen, die eben rausgehen und sich auf eine Artengruppe spezialisiert haben oder auch auf mehrere und diese draußen in der Natur ganz sicher bestimmen können. Wir brauchen das. Also es reicht uns nicht zu sagen, das ist jetzt ungefähr ein Tagfalter gewesen, sondern wir brauchen das ungefähr ganz genau, um zu wissen, was müssen wir denn da eigentlich schützen. Und wir können auch nur bestimmen, ob es einem Ökosystem gut geht, wenn wir wissen, was kommt denn darin vor. Und immer wieder nachschauen, kommt das immer noch alles darin vor. Wir können nur einschätzen, ob eine Art, die neu in Deutschland ist, die einfach durch den Klimawandel zu uns gekommen ist, ne, also durch veränderte klimatische Bedingungen, jetzt hier heimisch wird, ob die andere Arten, die vorher hier waren, verdrängt, ob sie die oder überhaupt beeinflusst. Das wissen wir nur, können wir nur wissen, wenn wir vorher wissen, was waren da und wie hatten das alles miteinander funktioniert. Und dieses Wissen im ganz Genauen, das haben leider in Deutschland nur noch sehr, sehr wenige Menschen. Und die sind häufig noch ganz aktiv, auch wenn sie schon im Rentenalter sind da als Ehrenamtler unterwegs. Und es gibt verschiedene Projekte und Bestrebungen, die auch zusammenarbeiten und unter anderem eben auch die Naturschutzakademien in Deutschland, die sind zusammengeschlossen in einem Bundesarbeitskreis der Naturschutzakademien, dem BANU. Und die haben ein Projekt, was jetzt ein Programm ist, eben Artenkennerinnen auszubilden. Das heißt, Wissen qualifizieren, zertifizieren für Artenvielfalt. Und genau darum geht es. Also wir haben mit drei Organismengruppen angefangen, mit der Botanik, mit der Ornithologie und der Herpetologie, was dann schon wieder zwei Organismengruppen sind, weil das die Amphibien und die Reptilien sind. Und das ist gestaffelt in Bronze, Silber und Gold, also ein dreistufiges System. Und es gibt zu all diesen Artengruppen Qualifizierungskurse. Das heißt, da lernt man etwas über diese Arten. Und das sind dann sehr, sehr intensive Bestimmungskurse. Man lernt aber nicht nur rein allein über diese Art etwas, sondern man lernt auch über das Ökosystem, man lernt auch über die Methodik, wie man die draußen eben kartiert, wie man das sicher aufnehmen kann. Und dann gibt es die Zertifizierung, das ist ganz einfach eine Prüfung. Ganz einfach. auf die zu der man sich auch anmelden kann, ohne eine Qualifizierung vorher besucht zu haben, weil man einfach sagt, ja, tatsächlich bin ich schon auf dem Niveau, das kann ich, das habe ich mir alles selbst beigebracht oder woanders gelernt, was ja super ist. Und dann ist man quasi zertifizierter Artenkenner oder Artenkennerin für eine bestimmte Artengruppe. Was wir uns davon erhoffen, ist zum einen Artenkenntnis wieder an die Menschen zu bringen, also Artenkennerinnen auszubilden und mit diesem Zertifikat ihnen auch etwas an die Hand zu geben, was sie später im beruflichen Leben, also das machen auch viele Studierende mit, nachweisen können und sagen können, doch, ich bin zertifiziert, ich kenne mich da richtig gut mit aus, ich bin in der Lage, hier Gebiete zu kartieren auf bestimmte Arten hin. Und verliere dabei auch nichts, weil ich nämlich auf einem Goldniveau ganz sicher 600 verschiedene Pflanzenarten kartieren kann.
Was sehr
Und
beeindruckend ist.
das ist schon sehr beeindruckend, ja. Und meistens können die dann nämlich noch viel, viel mehr. Ne? Das sind halt nur die Arten, die quasi auf der Liste von
Ja.
uns stehen. Die wissen immer noch viel, viel mehr, als
Na
da
klar, wenn
steht.
man dann anfängt, sich so einzuarbeiten, Also das macht man ja auch nicht, wenn man da kein Interesse dran hat oder eben keine Begeisterung, weil um 600 Arten sicher bestimmen zu können, braucht man auch eine gewisse Leidenschaft dafür, glaube ich.
Und das muss man auch, das muss man fortlaufend machen, sonst verliert man dieses Wissen auch, wenn man da nicht ständig draußen ist und das immer und immer wieder macht. Ja, und das, also da gibt es uns, da gibt es aber auch ganz tolle andere Projekte, mit denen wir kooperieren. Das ist Förtax und das ist KenArt. Wir wurden auch eingeladen zur DBU-Woche der Umwelt nach Berlin und dürfen uns da vorstellen und die Projekte vorstellen und dafür werben, dass ja, ganz viele Menschen unsere Kurse besuchen, egal bei wem. Jetzt geht es da wirklich um die Sache, zu sagen, wir möchten, dass Artenkenntnis wieder modern wird.
Und ich muss dafür ja auch nicht studiert haben. Ich kann das ja auch machen, wenn ich, ja, keine Ahnung, eine Leidenschaft für Tagfalter habe und vielleicht im Naturschutzverband irgendwie mich ehrenamtlich betätigen will, dann kann ich ja auch so eine Weiterbildung machen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da keine Zugangsvoraussetzungen. Die Leidenschaft oder die Begeisterung sollte man mitbringen. Und nach Möglichkeit hoffen wir natürlich, dass jemand mit diesen Kenntnissen die dann später auch zur Verfügung stellt, sei es beruflich oder ehrenamtlich. Das habe ich natürlich auch großen Respekt vor. Im Naturschutz läuft sehr, sehr viel ehrenamtlich, auch Kartierungen und Monitoring. Da wird schon ganz viel geleistet von Menschen in der Freizeit.
Ja, oder weil ich einfach wissen möchte, was um mich herum ist und das vielleicht auch über Führungen und Exkursionen anderen ja auch zeigen möchte, was da eben ist. Also das ist ja auch eine total tolle Möglichkeit, sich selbst in seine Umwelt einzuarbeiten. Jetzt mit so einem Buch rauszugehen, alleine finde ich immer schwierig, weil man muss erstmal lernen, wie kann man Dinge überhaupt erkennen und was sind Merkmale, die wichtig sind. Also man braucht ja schon so ein bisschen das Handwerkszeug, um dann losziehen zu können. Aber ich finde es total toll. Ich habe auch schon nachgeschaut, was da für mich dabei wäre.
Ja,
Aber nach der Promotion dann.
das werden auch immer mehr Artengruppen werden. Also es kommen jetzt die Tagfalter hinzu, demnächst Libellen, Fledermäuse, eine ganz wichtige Gruppe. Also es gibt zu all diesen Arten eben wirklich ein Curriculum und eine Prüfungsordnung und das für die verschiedenen Regionen Deutschlands wird sich die Arten da auch teilweise einfach unterscheiden. Das ist ja ganz klar, ob wir jetzt in der norddeutschen Tiefebene oder im Alpenvorland sind, dass da was anderes wächst und auch was anderes rumfliegt. Das liegt irgendwie auf der Hand. Aber deswegen dauert es manchmal ein bisschen, bis das Ganze dann veröffentlicht ist und es diese Kurse auch wirklich gibt. Aber sie werden sehr gut angenommen und es ist eine ganz große Nachfrage und da freuen wir uns sehr drüber.
Ja, das ist richtig schön. Was ich auf der Tagung jetzt auch so ein bisschen dann rausgehört habe, ist, dass sich halt gerade Wissenschaftler da so ein bisschen schwer tun, wenn andere mit in den Bereich einsteigen wollen und sich da ja zu Experten weiterbilden lassen, weil man halt häufig noch so dieses alte System hat. Du bist nur jemand, wenn du, keine Ahnung, 30 Jahre an der Uni warst und Professor bist und dann hast du richtig Ahnung. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also meine Erfahrung war auch, dass wir als Bachelorstudierende oder mit Bachelorabschluss oder mit Masterabschluss auch immer noch so das Gefühl vermittelt bekommen haben, wir sind noch nicht richtig jemand, wir sind noch keine richtigen Wissenschaftler, wir haben keine Ahnung. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil wir haben auch schon Forschungsarbeit gemacht, wir haben uns reingearbeitet, wir haben Themen, die uns interessiert haben. Und das ist irgendwie so, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein Problem, was vielleicht auch eine Hürde ist, sich mit so Themen auseinanderzusetzen, dass man nicht unbedingt so freudig empfangen wird von diesen studierten Experten nur, wenn man eben nicht aus dem Bereich kommt.
Ja, aber die Frage ist doch, was wollen die studierten Experten damit? Also wollen die ihr Wissen für sich behalten, weil sonst verlieren sie ihren Expertenstatus, wenn das plötzlich noch mehr Menschen wissen. Eigentlich sollte es doch gerade denen, die verschiedene Arten so gut kennen, denen sollte es doch besonders am Herzen liegen, dass diese Arten eben auch geschützt werden und dass sie bekannt sind. Deswegen verstehe ich. Diesen Einwand gab es ja auch auf der Tagung, auf der wir eben beide waren. Diesen Einwand habe ich überhaupt nicht verstanden und fand es auch ganz gut, dass da auch eigentlich ziemlich direkt auch Gegenrede kam oder Gegenwind und gesagt wurde, nee, so ist es auch nicht, so ist es nicht gemeint.
Das ist halt auch so ein Ding, es nimmt einem ja keiner was weg, sondern wenn wir alle mehr Wissen generieren oder Wissen teilen, wird es am Ende einfach mehr. Das passt ja auch gar nicht alles in einen Kopf rein. Und je mehr davon wissen, desto mehr finden Leute ja auch raus. Die Leute, die dann Experten sind, die gehen nach draußen und die kartieren, die entdecken vielleicht was Neues, die beobachten ein neues Verhalten, was noch nie jemand gesehen hat. Und dadurch wird das doch einfach mehr, was total wunderbar ist. Und wer es am Ende gefunden hat, ist doch völlig egal. Sollte zumindest so sein.
Sollte man meinen, ja.
Ja, welcher Name draufsteht. Aber das ist leider nicht so. Ja. Also meine Fragen sind eigentlich soweit durch. Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
Etwas, was ich noch loswerden möchte.
Ja.
Nee, aber tatsächlich hätte ich eine Frage an dich, weil ich dein letztes Posting gesehen habe und ja auch nochmal dich beglückwünschen wollte zum ersten Preis für das Poster, das ganz toll gestaltete. Sieht wirklich cool aus und ich glaube auch damit kann man ganz viele Menschen begeistern mit so einer anderen Darstellung und einer anderen Art von Kommunikation und Wissenschaftskommunikation, um die du dich bemühst. Und du hast dazu geschrieben und dass es quasi auch ein neues Tattoo-Motiv wäre.
Ja, möchtest du es sehen?
Ja,
Also es ist
das
tatsächlich.
heißt, es ist schon gestochen.
Ja, es ist schon gestochen. Es ist die Farbe vor dem
Ja.
Bernstein mit dem Banner unten dran, aber auf dem, also kurz zu dem Poster, das war so ein Posterwettbewerb von der paläontologischen Zeitschrift und die Aufgabe war, man soll sich irgendeine Publikation aus der Geschichte der Zeitschrift raussuchen. Also man hätte alles nehmen können und dazu eben in ganz kleinem Format mit beschränkter Zeichenanzahl ein kreatives Poster gestalten, was eben ja die Hauptaussage dieser Publikation vermittelt. Und da habe ich eins ausgesucht zu Schabennymphen, weil ich eben auch zu fossilen Schaben und deren Fortpflanzungsstrategien forsche und das hat super gepasst. Und irgendwie habe ich gerade, so für dieses Jahr war eins meiner Ziele, dass ich mich in andere Zeichentechniken einarbeiten will und eins ist Oldschool-Tattoo, also so diese richtig klassischen
Ja.
Tattoos. Und darum ist das Poster auch in dem Stil. Und da ist eben eine Schabe vor einem Bernstein drauf und unten so ein klassisches Banner, wie das bei diesen Tattoos ist, oder normalerweise Mom oder ich weiß nicht, was drin steht. Und auf dem Poster steht Parental Care, also Elternbrutpflege quasi, weil es darum geht, dass sich die Eltern noch nach dem Schlüpfen der Schaben eben um die Jungtiere kümmern. Aber bei mir steht jetzt Back in Time, also ja, zurück in der Zeit auf dem Arm.
Ja, Wahnsinn. Also wo die Insektenliebe hinführen kann.
Ja. Also Schaben hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist so eine tolle Gruppe. Also wirklich, man denkt immer so an die Küchenschabe, die jetzt nicht so attraktiv ist. Und ich habe die auch in Zucht bei mir und das sind wirklich eklige Schaben, weil wenn das Licht angeht, dann raschelt es und alle verschwinden. Die zischen dann quasi wirklich so weg, so wie man sich vorstellt.
Ja.
Aber es gibt auch wunderschöne smaragdgrün schillernde, die wie Rosenkäfer aussehen, welche, die ein bisschen wie Marienkäfer aussehen, weil sie auch so runde Flügel haben und Punkte drauf und eben auch diese ganz faszinierenden Verhaltensweisen mit Brutpflege, dass die teilweise lebend gebären sind, dass die Jungtiere nach dem Schlüpfen noch von der Mutter mit so einer Art Muttermilch versorgt werden in den ersten Larvenstadien. Also es ist eine tolle Gruppe, da lohnt es sich wirklich auch ein bisschen, sich reinzulesen.
I see, okay.
Ekel ist da nicht notwendig.
Nein, auf keinen Fall.
Ja. Ja, ich habe auch noch ein paar Fragen an dich, die ich immer noch gerne so am Ende stelle. Du hast ja gesagt, dass du ein Volontariat im Museum gemacht hast. Welches Museum kannst du auf jeden Fall für einen Besuch empfehlen?
Das Museum, in dem ich auch zuletzt war, was ich jedem ans Herzen legen würde, ist das Neandertal-Museum.
Im
Eben
Neandertal?
Neandertal bei Mettmann. Was für ein Naturkundemuseum, also ich liebe Naturkundemuseen. Wenn man da einmal selbst drin gearbeitet hat, hört das, glaube ich, auch nicht auf. Und ich muss in jeder Stadt, in jedes Naturkundemuseum gehen und mir das anschauen und auch sehr viel Zeit verbringen. Und das ist ein Museum über uns Menschen. Und über die Geschichte der Menschen und eben auch über die Geschichte des Neandertalers, aber auch unserer ganzen anderen Vorfahren. Und das ist fantastisch gemacht, pädagogisch, didaktisch und auch die Ausstellungsobjekte. Und das macht ganz, ganz großen Spaß, da reinzugehen. Und dann kann man später, wenn man drin war, auch noch zur Fundstelle gehen und sich das anschauen. Das ist Wahnsinn. Eine ganz große Empfehlung.
Wie ist es bei dir mit botanischen Gärten? Ist das auch so?
Ja, auch.
Ja, bei mir auch.
Ich
Das ist
war.
immer in jeder Stadt. Gibt es einen
Aber
botanischen Garten?
das sind ja aber auch so Oasen der Ruhe. Das mag ich total, gerade wenn man sich eine fremde Stadt anschaut. Die sind ja häufig überfordert und man sieht so viel. Und das ist häufig in Städten eben ja auch laut, viel Verkehr, ganz, ganz viele Eindrücke. Und dann zu sagen, oh, und jetzt in den Botanischen Garten und plötzlich ist es ganz ruhig. Man hat nur noch Vogelgezwitscher und kann sich irgendwie ausruhen. Das finde ich schön und toll und entdecke auch da natürlich immer wieder was Neues.
Ich finde den in Berlin total toll.
Der ist so weit weg in Berlin. Ja, doch, da war ich auch schon öfters, aber das ist ja dann auch schon wieder eine Reise.
Ja, also ich war da mal eben ein Wochenende, hatte ich jemanden dahin begleitet und da nicht so viel zu tun. Und ich war in den 3 Tagen, die wir da waren, dreimal in diesem botanischen Garten, weil der ist auch so groß und es gibt da so viel zu entdecken und der ist auch wirklich richtig schön. Dann danke ich dir für das Gespräch. Das war richtig schön. Das hat total Spaß gemacht und begeistert auf jeden Fall auch. Das macht einfach immer Spaß, mit jemandem zu reden, der auch so Leidenschaft und Begeisterung für die Natur hat. Danke, dass du da warst.
Total gerne. Danke für die Einladung.
Das war vorerst die letzte Folge von Mal eben entdeckt. Danke an euch, liebe Zuhörerinnen. Auf meinem Blog wird es aber auch weiterhin spannende Geschichten rund um die Natur und die Insektenwelt geben. Die NUA Nordrhein-Westfalen, bei der Saskia arbeitet und bei der ihr euch zu Artenkennern ausbilden lassen könnt, findet ihr über den Link in den Shownotes. Alle Podcast-Folgen könnt ihr auch weiterhin auf malebenentdeckt.de und auf Spotify anhören. Also genießt den Sommer, geht raus und entdeckt und teilt eure Begeisterung.